Hier, Kuhn.
Ja, nee.
Ja, eben, das merkt man doch.
Bloß noch den toten Sonntag, da begraben wir alles. Ja.
Ja. Was ich damit sagen will, das ist einerseits zum Lachen, das ist aber andererseits so ernst. Sie merken, es ist kein Bewusstsein mehr. Der Weihnachtsbaum ist auch da, aber was ist denn für ein Bewusstsein von der Gottessohnschaft und dass Gott in die Welt gekommen ist und als Mensch hier geboren ist und dass er als Jude gekommen ist und mit ihm das Heil aus den Juden für die ganze Menschheit. Weihnachten, wo ist denn dieses Bewusstsein noch? Gehen Sie mal die Feste durch. Und das ist bis auf den heutigen Tag bei dem Volk der Juden so geblieben. Sie feiern ihre biblischen Feste. Weshalb? Weil sie dann immer wieder erinnert werden an die großen Taten Gottes mit dem Volk der Juden. Ich sagte, als wiedergeborene Christen sind wir in die Heilsgeschichte eingefügt. Von daher haben wir heilsgeschichtliches verantwortliches Bewusstsein. Wieso eingefügt? Paulus spricht immer wieder von dem Syn, griechisch. Syn. Er hat geradezu eine Synchronisierung entwickelt in Römer 6 und in Epheser oder in 3. Mit, heißt das, mit Christus gekreuzigt, eingefügt. Mit Christus begraben, und ich hoffe, der Taufe wird das ja deutlich gemacht, mit Christus auferweckt. Mit Christus weiter versetzt, wohin denn? In sein Reich, da haben wir Sitz und Stimme durch ihn, der da ist. Das heißt, er geht nicht ohne uns weiter, sondern nachdem er uns ans Kreuz, nachdem er uns mit sich ans Kreuz gezogen hat, behält er uns bei sich im Sterben, im Begrabenwerden, im Auferstehen, in der Versetzung, ja Himmelfahrt, da oben verwendet er sich für uns, da ist mein Name mit ihm angeschrieben und bei der Wiederkunft, ja da bin ich dabei natürlich und er hat mir jetzt schon seinen Geist gegeben, dass er jetzt schon in mir ist und es geht weiter, mit, was denn? Mit richten, mit herrschen, mit regieren, allerdings hier mit leiden, wenn anders wir mit verherrlicht werden wollen. Eine solche Synchronisierung, das ist es. Wir sind eingefügt in die Heilsgeschichte Gottes. Wir sind festgemacht worden an die heilsgeschichtlichen Fakten, an die Tatsachen. Und das ist Glaube. Das ist Glaube. Sich festmachen lassen. He emin im Hebräischen. Pisteuern meint dasselbe im Griechischen. Sich festmachen lassen. Woran denn? An die heilsgeschichtlichen Fakten, die Gott getan hat. Gott macht Geschichte. Gott macht Heilsgeschichte. Und ich bin damit hineingenommen. Das fängt beim Kreuz an. Sehen Sie, das ist zu bedenken. Es kommt noch ein weiteres mit. Das steht dann in Epheser 3. Nämlich, wir haben ein Mit. Ja, womit denn? Jetzt raten Sie mal. Auch das Sünd. Epheser 3. Mit dem Volk der Juden. Als Gemeinde sind wir nicht alleine da. Wir waren auch nicht schon immer da. Schon vor uns, seit Abrahams Berufung, ist das Volk der Juden da. Ist diese Heilsgeschichte Größe Israel da. Und was sind wir? Wir sind Miterben Israels. Und nicht etwa an die Stelle von Israel getreten, dass wir Israel enterbt hätten oder hätten enterben können. Und wir sind es jetzt, das wahre Israel. Welche Folgen daraus gekommen sind, das zeigt die ganze tragische Kirchengeschichte bis hin nach Auschwitz. Mit Israel. Mit Jesus. Mit Israel. Und wir dann auch miteinander. Dieses kleine Wörtchen Sünd macht es deutlich. Und das ist drin, wenn wir heilsgeschichtlich bewusst sind, dass wir immer in diesem Mit drin sind. Haben Sie die Rede von Weizmann gehört, vom Bundestag? Also herrlich. Also da habe ich mitgerufen, Amen, als er das am Schluss sagte. Ich habe gesagt, wenn doch mehr solche Reden im Bundestag gehalten würden, dann würde nicht so viel Quatsch geredet. Was war da drin? Immer dieses mit. Aber, damit fing er an. Und dann mit, er war mit dabei, ja, in Ägypten, in der Sklaverei. Er war mit dabei durch die Wüste. Er war mit dabei auf dem Sinai, als das Gesetz gegeben wurde. Er war mit dabei bei der Einnahme Palästinas. Und er war mit dabei, als sie rausgeworfen wurden in die Gräber der Nation. Er war mit dabei in Auschwitz. Und er war auch mit dabei, als nun der Staat Israel gegründet wurde und so bis in die Gegenwart hinein. Einer, der das besonders gewürdigt hat, ist der Ministerpräsident von Sachsen gewesen, wie heißt er, Kurt Biedenkopf. Stimmt das?
Ja.
Weizmann fuhr von Bonn nach Dresden. Und dann hat Biedenkopf gesagt, er kenne keinen Staatsmann, der sich so identifiziere mit seinem Volk und Land. Das ist jüdische Identität. Und wissen Sie, was christliche Identität ist? Diese totale Identifizierung. Womit denn? Ja, mit Gottes Geschichte. Mit Gottes Heilsgeschichte. Ja. Das hat auch Folgen. Auf der anderen Seite gibt es enorme Fehlentwicklungen, teilweise in Theologie und Kirchengeschichte. Und das ganze Versagen im Dritten Reich hat hier seinen Grund, bis nach Auschwitz. Sie können im Herder-Lexikon lesen, ohne die christliche Judenfeindlichkeit durch die Jahrhunderte hindurch wäre Auschwitz nicht möglich geworden. Das glaube auch ich. Sagen Sie nicht, ja, aber Auschwitz musste ja sein, denn dahinter war ja dann auch die Staatsgründung. Bitte, so ist das nicht. Hier ist die ganz große Verantwortung zu sehen. Und wer sich so wegstellt von der Verantwortung im Blick auf Auschwitz, der tut nicht recht. Der wird den Juden auch nicht gerecht. Ich weiß nicht, ob ich jetzt verstanden worden bin. Die Bibel ist eine Einheit. Altes Testament, Neues Testament. Man kann nicht das eine gegen das andere ausspielen. Man kann nicht wie im Dritten Reich sagen, das Alte Testament ist nicht wichtig, das Alte Testament können wir wegtun. Und die ganze Theologie damals ging auch in der Richtung. Ich meine die deutsche Theologie, die deutsch-christliche Theologie. Altes Testament abschaffen, nur noch Neues Testament. Das Neue Testament entjuden. Und natürlich durfte der Held des Neuen Testamentes kein Jude sein. Und der Satz musste gestrichen werden aus den Lehrbüchern. Das war Anordnung des Kultusministeriums damals. Johannes 4, Vers 22, das Heil kommt aus den Juden. Weg. Und heute wird gestrichen, wo wird es gestrichen? Johannes 14, Vers 6, was steht denn da? Das ist dasselbe, dieser Jude, jawohl, er war Jude, Jesus. Und sie sollen ihn auch erkennen als ihren Jesus, unser Freund im Judentum. Wir dürfen ihn ihnen nicht wegnehmen und aus ihm einen Arier machen, ob wir jetzt die Palästinenser aus ihnen Palästinenser machen. Nicht? Das ist ja alles geschehen. Das sind alles diese Fehlinterpretationen. Aus einem Mangel an wirklichem heilsgeschichtlichem Bewusstsein. Ja, welcher Satz? Dieser, der da aus den Juden gekommen ist und das Heil gebracht hat, sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und niemand kommt ins Reich Gottes zum Vater, als nur durch mich. Das ist der Satz, der heute gestrichen wird. Bei unserer totalen Verunsicherung, multikulturell und multireligiös und wertepluralistisch. Solch ein Satz, solch ein absoluter Satz darf doch nicht gelten. Sie damit fällt aber die Heilsgeschichte hin. Nein, die fällt nicht hin, aber da macht man sie für sich selbst unwirksam. B. Wir brauchen das prophetische Wort heute zum Erkennen unserer Zeit und Wahrnehmung unserer Verantwortung. Lassen Sie mich das ganz deutlich machen. Ein Christ, der nicht verantwortlich sein will, ist kein rechter Christ. Der alles darauf schiebt, das macht ja Gott schon. Der hat ein falsches Gottesbild. Der hat ein System, ein theologisches System von Gott. Und das ist sein Götze. Und er hat keine lebendige Beziehung zu dem lebendigen Gott, der Geschichte macht und der uns würdigt, im Bilde Gottes geschaffen zu sein, damit wir Verantwortung tragen. Verantwortung heißt, er spricht uns an und wir haben ihm Antwort zu geben. Und das auch durch unser Leben. Wir sind verantwortlich. Sehen Sie, wenn wir wiedergeboren sind, wenn wir wirklich wiedergeboren sind, seiner lebendigen Hoffnung, eingefügt sind in diese Heilsgeschichte Gottes durch Kreuz und Auferstehung, dann haben wir eine lebendige Hoffnung. Eine Hoffnung, die lebt. Nicht Prinziphoffnung, wie der unglückselige Ernst Bloch, der dann am Schluss, als er starb, eben keine Hoffnung hatte und elend gestorben ist. Aber Prinziphoffnung hat er gehabt. Sehen Sie, er hat ein Prinzip Hoffnung gehabt. Es gibt viele, die haben ein Prinzip Gott, aber nicht Gott. Auch fromme Leute haben ein frommes Prinzip, aber nicht den lebendigen und wahren Gott. Sehen Sie, das müssen Sie erkennen. Das prophetische Wort, was ist das denn? Die Propheten haben zu ihrer Zeit das Wort gesagt. Das ist das Wort der Propheten. Prophetisches Wort. Was haben sie zu ihrer Zeit gesagt? Lesen Sie das ganze Alte Testament durch. Nochmal, nachdem Gott ehemals auf mancherlei Weise zu den Vätern geredet hat durch die Propheten. Altes Testament. Prophetisches Wort. Damals, prophetisches Wort damals, auf heute komme ich noch. Was haben die denn geredet? Alle haben den Ist-Zustand deutlich gemacht, wie es zu ihrer Zeit im Volk aussah, in der Gesellschaft aussah, in allen Schichten der Gesellschaft, in den regierenden Schichten, in der Wirtschaft, in den Ehen und Familien, in der Gesellschaft, und haben gesagt, woher das kommt, geschichtlich. Das heute ist eine Folge von gestern und was vorausgegangen ist. Und haben gezeigt, wenn das so weitergeht, wo das hinführt, ins Gericht. Ins Gericht. Aber dann auch von Gnade gesprochen, dass man umkehren kann und Gnade erfährt. Das ist das prophetische Wort durchgängig im Alten Testament. Gnade und Gericht. Gericht und Gnade. Wo nicht mehr vom Gericht die Rede ist, kann auch nicht von Gnade in effektiver Weise die Rede sein. Denn weil Gericht, deshalb Gnade. Das ist das prophetische Wort heute nun, dass also wir uns fragen, und da müssen wir die Propheten des Alten Testamentes, also unsere Väter, die uns das Wort gesagt haben, zu Rate ziehen. Aber nicht im Zurück zu den Vätern, sondern vorwärts zu den Vätern. Sehen Sie den Unterschied? Muss ich noch erklären?
Ja, es gibt eine Rückbesinnung, die ein progressives Element hat.
Nicht konservativ, aber du verstehst. Ich komme noch darauf, wir haben ja noch ein paar Referate mehr. Wo war ich denn?
Vorwärts zu den Vätern.
Vorwärts zu den Vätern. Also nochmal, wir können es uns als Gemeinde Jesu nicht leisten, ein geschichtsloser Haufen zu sein. Das heißt, wir brauchen nach wie vor auch die Väter. Aber nicht in dem Sinne zu den Vätern zurück, sondern vorwärts, heute. Was hätten Sie heute zu sagen? Was würden Sie heute sagen? Sie haben damals in Ihrer Situation das gesagt. Und jetzt müssen wir Sie befragen, was Sie jetzt für unsere Situation heute wohl sagen würden. Das ist es. Vorwärts zu den Vätern. Deswegen keine Lutheraner oder Calvinisten, sondern vorwärts zu Calvi, da habe ich nichts gegen. Vorwärts zu Luther, habe ich auch nichts gegen. Oder vorwärts, was habt ihr hier für Väter? Ich weiß nicht.
Erich Sauer.
Na gut. Schön. Ja, mit dem konnte ich auch noch sprechen. Wir konnten reden. Wir haben täglich auf den Knien zusammen gebetet, 10 Jahre lang. Theologie ohne auf den Knien, das geht ja auch nicht. Oder? Also, die Frage, was ist heute? Woher kommt es, dass es heute so ist? Wohin wird das führen, wenn es so weitergeht? Das ist es. Dazu die ganze Schrift, das Erkennen der gesamten Heilsgeschichte, von 1. Mose bis Offenbarung 21 bis 22. Wieso, ist das ein bisschen viel? Nein, das ist eben nicht so viel. Lesen die Bibel als Ganzes. Und nicht nur losungsweise. Und dass wir dann darin sind, mit Christus, mit dem Volk der Juden und miteinander. Dieses dreifache Sünden, mit Christus, mit dem Volk der Juden, miteinander. Ach, unterstreichen Sie sich das doch mal. Mit. Lesen Sie Epheser 2 und 3. Lesen Sie Römer 6. Und da merken Sie, dass das überhaupt durchgängig so ist. Dazu ist aber nötig der Heilige Geist. Bitte, keine Theologie ohne Heiliger Geist. Ich hatte eine Vorlesung von Ilbert Staufer. Ah, brillant konnte der Mann dozieren. Man konnte ihm fasziniert zuhören. Vor allen Dingen Christus und Cäsaren, das war ja auch gut. Und dann Drittes Reich. Da hatten wir ja wieder einen Cäsar. Wo war Christus? Wir haben die deutschen Christen versagt, haben sich dem Cäsar angebiedert und haben ihren Jesus Christus verleuchtet. Das war der Abfall. Heil! So kam er ja in die Szene hineingeritten, werde ja auf weißem Pferd. Lesen Sie doch Offenbarung 6. Lesen Sie doch die Offenbarung, die ganze Offenbarung. Nicht nur bis Kapitel 3. Heil. Wer hat denn nicht Heil Hitler gesagt im Dritten Reich? Ja, ich kenne einen, mein Onkel. Der ist ein paar Mal mit der Waffe bedroht worden. Er hat es nicht gesagt. Warum sagst du das nicht? Weil ich in Hitler eine dämonische Gewaltgestalt sehe. Am Anfang des Dritten Reiches. Das war so durchaus zu erkennen, wenn man prophetisch sehen konnte. Und er konnte das. Ein schlichter, einfacher Bauer. Mit Konsequenzen. Da kann ich noch einiges aus meiner Familie sagen. Heiliger Geist ist nötig. Aber dieser Edelbert Staufer sagte mal eines Morgens, wissen Sie, zu meinen theologischen Studien bemühe ich nicht den Heiligen Geist. Da denke ich, siehst du, ich habe da immer gedacht, da fehlt mir doch was bei ihm. Da fehlt mir doch was bei ihm. Bitte, wenn Sie von der Kanzel her etwas hören, dann denken Sie daran. Heilsgeschichte und Heiliger Geist. Und das gehört zusammen. Denn Gott macht Geschichte. Gott, wer ist Gott? Elohim, der Schöpfergott. Das ist Mehrzahl, Plural. Gott ist Gemeinschaft, Gott ist Liebe, Vater, Sohn, Heiliger Geist. Ein wunderbarer Verkehr miteinander. Wenn Sie wissen wollen, was Liebe ist, dann schauen Sie in die innertrinitärische Liebe Gottes hinein. Und da begreifen Sie, dass diese Liebe zu uns gekommen ist durch den Sohn, in dem er herausgekommen ist und zu uns gekommen ist. Dann begreifen Sie, was das heißt. Dann haben Sie nicht Ihnen ein Bild, ein theologisches Bild von Gott, sondern haben Sie Gott selbst. Dann haben Sie seine Liebe und die ist dann durch den Heiligen Geist in Ihr Herz gegeben. Denn auch der Heilige Geist tritt heraus und kommt und wohnt in Ihnen, dass Sie ein Tempel des Heiligen Geistes sind. Sehen Sie, so ist das prophetische Wort, wenn es wirklich Licht am dunklen Ort heute sein will, nicht ohne den Heiligen Geist uns gegeben. Johannes 14 bis 16, der nach mir kommt, der wird es euch sagen, der wird euch erinnern. Die Gabe des Geistes, 1. Korinther 12, die Gaben des Geistes. Der Heilige Geist teilt sich dann auch in einer Weise mit, dass das ganz konkret wird. Dass das Gaben werden zu den jeweiligen Aufgaben, in denen wir uns befinden. Dass wir hier erkennen und den Geist der Erkenntnis haben. Natürlich, das kommt vom Heiligen Geist auf der Grundlage der Schrift. Das ist immer eine Einheit. Die Bibel, Altes und Neues Testament, der Heilige Geist, in der Mitte Jesus Christus und Gott, der Vater, der Geschichte macht. Römer 12, 1. Petrus 4, Vers 10. Und wir brauchen die Zurüstung in der Gemeinde dazu, liebe Geschwister. Deswegen nochmal, wir brauchen das prophetische Wort heute zum Erkennen unserer Zeit und Wahrnehmen unserer Verantwortung in ihr. Dazu brauchen wir Zurüstung in der Gemeinde. Und wenn wir sie in unserer Kirchengemeinde nicht kriegen, dann sollten wir sehen, dass wir in Hauskreisen, wo wir immer auch, uns zurüsten und zurüsten lassen. Wir brauchen das. Schlagen Sie mal auf Epheser 4, worum es da geht. Und das ist dann das nächste Jahr, umso mehr, je näher der Tag kommt. Epheser 4, da merken Sie das, was ich meine, wenn ich sage, vorwärts zu den Vätern. Zurück zu den Vätern, dann lassen wir die Väter zu ihrer Zeit stehen, bewundern sie und sagen, wie herrlich war das. Nein, vorwärts zu den Vätern. Wir brauchen sie heute, ihren Geist, ihre Gaben, ihre Erkenntnisse für unsere Zeit. Und da heißt es dann in Epheser 4, was geschehen soll in der Gemeinde, damit alles mit Christus erfüllt wird. Epheser 4. Darum hat er gegeben, die einen als Apostel, die anderen als Propheten, wieder andere als Evangelisten, wieder andere als Hirten und wieder andere als Lehrer. Wozu? Zur Ausrüstung der Heiligen für das Werk des Dienstes, für die Erbauung des Leibes Christi. Damit es zum Wachstum kommt, das war der Vers 11 und 12. Damit es zum Wachstum kommt, Vers 16. Das heißt doch, wir brauchen diese Gaben. Ja, wir brauchen die Väter, richtig. Die Väter sind nicht mehr da. Aber die Gaben, die Väter hatten, apostolische Gabe, prophetische Gabe, Lehrgabe, pädagogische Gabe, Hirten, pastorale Gabe, was steht da noch? Evangelisten, ja. Evangelistische Gabe. Diese Gaben sind nötig und sie sind im Miteinander nötig. Das Miteinander will ich mal deutlich machen. Da war die Gemeinde, die Urgemeinde. Und es war noch alles ganz gut und in Ordnung. In der Zeit damals, so wie bei uns jetzt vielleicht, im einigermaßen Wohlstand. Aber dann sah einer von den Brüdern damals etwas kommen, nämlich was? Eine Hungersnot. Und dieser Mann hatte offensichtlich diese Gabe, das zu erkennen. Das war der Agabus. Das alleine genügt aber nicht. Was genügt das? Was will das schon genügen, wenn er sagt, es wird die Hungersnot kommen? Ja, das ist ja interessant. Und jetzt streitet man sich darüber, in welcher Art wird die Hungersnot kommen und wann wird das kommen. Und sind sie am Rumstreiten, nicht? Über die Hungersnot. Verstehen Sie das? Kommen des Herrn? Ja, natürlich, er wird ja kommen. Jetzt streiten Sie darum. Wann, wie, wo? Vor der Entrückung, nach der Entrückung, mittel in der Entrückung? Oder, nee, Moment mal.
Vor, durcheinander.
Ja, ja, und so weiter. Ja, die große Trübsal, die kleine Trübsal und die mittlere Trübsal und so weiter. Sie sind tüchtig am Streiten. Aber sie bereiten sich gar nicht vor auf das Kommen des Herrn. Hm? keine Zeit dazu, sie streiten ja dauernd. Haben auch keine Energie dafür. Denn wer sich streitet, der verpufft seine Energie im Streiten. Nein, der Agabus geht zu den Ältesten der Gemeinde. Haben Sie die? Presbyter, Älteste. Gibt's doch, oder nicht? Ja, sicher. Und sagt das denen. Und die Ältesten schalten. Richtig. Stellen Sie sich doch vor, was machen Sie? Sie bereiten sich auf die Hungersnot vor, sie sammeln, sie legen das zurück und so weiter, bringen auch noch Zinsen, sie wirtschaften auch gut damit. Und dann kommt die Hungersnot und sie waren vorbereitet und konnten bestehen in der Hungersnot. Was hat hier zusammengewirkt? Prophetische Gabe, pastorale Gabe, kybernetische Gabe, Steuerung, Leitung. Das ist nötig. Jetzt sagen Sie, ja, lieber Freund, Sie skizzieren da ein wunderbares Bild von Gemeinde. Ja, so wunderbar ist die Gemeinde. Und wenn Sie Glied in der Gemeinde sind, dann haben Sie dafür zu sorgen, dass das an Ihrem Ort sich verwirklicht. Wie? Können wir uns ja nochmal drüber unterhalten. Und das umso mehr, je näher der Tag kommt. Wieso? Weil Verführung vorausgesagt ist. Und sie hat es ja auch immer schon gegeben, aber am Ende massiv. Weil Erschrecken vorausgesagt ist, Erschrecken hat es immer schon gegeben, ansichtlich der schrecklichen Ereignisse, aber am Ende massiv. Weil Erschrecken lähmt, unfähig macht, also nicht erschrecken, sich nicht verführen lassen. Weil falsche Propheten auftreten. Sehen Sie, wenn bei uns das Prophetische fehlt, falsche Propheten fehlen nicht. Sieh, und wenn bei uns das Prophetische fehlt, dann fallen die Leute auf falsche Propheten herein. Wir werden das Falsche immer nur überwinden durch das Richtige. Wir werden das Böse nur überwinden durch das Gute. Schimpfen Sie nicht auf die falschen Propheten, sorgen Sie dafür, dass bei Ihnen, dass bei uns wirklich prophetisches Erkennen da ist. Und falsche Lehren. Wenn wir keine rechten Lehren mehr haben, dann kommen die falschen Lehren hinein und wir erleben das ja. Falsche Christi. Das ist nicht neu, das sagt Johannes schon in seinem ersten Brief, dass die Stunde kommt und schon da ist, die Endzeit hat ja begonnen, dass falsche Christi, falsche Propheten, Antimessiasse auftreten. Achtet darauf. Erkennt sie, jetzt kommt das wieder, erkennt sie, woran erkennt man den falschen Christus? Woran erkennt man den falschen Prophet? Woran erkennt man die falsche Lehre? Darum wird es ja jetzt gehen dann. Lesen Sie den ersten Johannesbrief. Woran erkennt man, dass da Lüge drin ist? Lesen Sie mal 1. Johannes 2. Wo Jesus nicht mehr als Sohn Gottes und Christus, der aus den Juden kommt, bekannt, verkündigt, gelehrt wird. Da ist Antichristentum. Insofern sind die Antichristen sehr stark am Werk heute. Immer schon waren sie da. Der Christus ist gekommen und schon gleich auch das Antichristliche. Das zieht sich durch die ganze Geschichte bis heute, aber am Ende massiv. Und es ist gar kein Zweifel, der Antichristus wird den Christus verdrängen. Der Christus führt zu seinem messianischen Christusreich. Das ist unsere Zukunft, das Reich Gottes. Und der Antichristus führt zu seinem Reich, dem antichristlichen Reich, dem antimessianischen Reich. Wenn Sie wissen wollen, wie das aussieht, dann lesen Sie Offenbarung 13. Sehen Sie, im Dritten Reich war wieder die Verführung. Der Reiter kam auf weißem Pferd, heil. Nicht? Und bitte, ich kann Ihnen das vorlesen aus Schriften frommer Kreise, hier auch aus dem Pietismus und so weiter, Kalenderblättchen und so weiter, diese Huldigung Hitlers, als von Gott gesandt. Und es gibt auch heute noch die Auffassung, ja sicher, Gott macht ja Geschichte und mit Gott, mit Hitler hat Gott eben auch Geschichte gemacht, dann sind wir wieder aus der Verantwortung raus. Eine schreckliche Versklaverei unseres Denkens durch einen Determinismus. Da ist dann keine Verantwortung mehr drin. Ganz anders Bonhoeffer. Er hat sofort erkannt, was los war. Und stand zwei Tage nach der Machtübernahme in Berlin, im Funkhaus und hatte zu sprechen über den Führer und die junge Generation. Und dann hat er, dieser noch junge Theologe, damals auch ganz unbekannt, zur jungen Generation gesprochen und sehr deutlich gemacht, dass ein solcher Führer ein Verführer wird. Und dann hat man ihm das Mikrofon abgeschaltet. Und dann weiter, Bonhoeffer. Und einige andere mehr. Sie ist ja auch die bekennende Kirche. Aber das Volk, das Christenvolk, hat Heil Hitler gerufen und das zum Teil mit großer Überzeugung. Sieh, aber dann kam dieser selbe Mann sehr bald auf rotem Pferd. Was kam?
Krieg.
Der schreckliche Zweite Weltkrieg. Blut floss. Und dann kam er auf schwarzen und fahlen Pferd und da kam der Zusammenbruch. Und nach dem Zusammenbruch haben immer noch nicht alle wirklich erkannt, was eigentlich los war im Dritten Reich. Sehen Sie, also das umso mehr, je näher der Tag kommt. Die antichristliche Welle rollt hin auf das antichristliche Reich, das dem Reich Christi zuvorkommen will. Lesen Sie Jesu Endzeitrede, da finden Sie das. Lesen Sie Paulus im 1. und 2. Thessalonicher Brief, da finden Sie das. Lesen Sie Offenbarung, da finden Sie das. Lesen Sie Johannes im 1. Johannes 2, 1. Johannes 4 und so weiter. Ja, jetzt bin ich ja schon fast um beim ersten Teil hier. Wie lange habe ich denn Zeit? Wir müssen aber jetzt eine Pause machen. Also ich meine jetzt frisch rein lassen. Und
so, vielleicht mal ganz kurz die,
ja, nee, die Tür. Habe ich Zeit bis 10:30, bis 11:30? Geht das? Können Sie mir folgen? Ja, na gut. Es war eine Mannesstimme. Und die Frauen? Auch. Wollt ihr denn mal aufstehen? Wir können mal was singen.
Ja, genau. Können wir noch ganz kurz die Bibel stellen?
Welche?
Die Sie gerade angegeben haben. 1. Johannes 2.
1. Johannes 2, ja, das ist ja wichtig. Vers 18 bis 23. Und 4, Vers 1 bis 6. Dann Offenbarung 6, dann ist so aufschlussreich.
Ja, das war das.
Ja, warte mal, dass Jesus siegt, bleibt ewig ausgemacht, das können wir doch. Was denn? Wollen wir uns wieder setzen? Ich wiederhole nochmal diese drei Statements zu meinem ersten Teil: Gott macht Geschichte, Geschichte und prophetisches Wort als Licht zum Erkennen, zum rechten Erkennen und zum rechten Handeln heute. A, als wiedergeborene Christen sind wir in die Heilsgeschichte eingefügt. Denken Sie an dieses Sünd mit Christus, mit dem Volk der Juden, miteinander. Und haben von daher heilsgeschichtlich verantwortliches Bewusstsein. Liebe Freunde, das will aber gewonnen werden. Manche haben das nicht. Und es muss dann gepflegt werden. Deswegen nannte ich die Feiertage bei den Juden, die das dadurch pflegen. Wie wir es pflegen, das sage ich nachher noch. Und dann B, wir brauchen das prophetische Wort. Bitte, das ist existenziell nötig. Ohne das prophetische Wort wird die Christenheit dahin siechen. Ja? In den Abfall hineingeraten und kann nachher nur noch entsorgt werden. Wir brauchen das prophetische Wort heute zum Erkennen unserer Zeit im Heute. Bitte, und wenn Sie auch alt geworden sind, ich bin ja nur 81, von daher darf ich mir das erlauben zu sagen, dann leben Sie nicht im Gestern, neu, wie heißt das, nostalgisch, sondern im Heute und für morgen. Und dann denken Sie an Ihre eigenen Kinder und Schwiegerkinder und wenn Sie haben Enkelkinder und wenn Sie schon haben, wie ich jetzt ins P habe, nee, der ist ja schon da, Urenkel. Zum Wahrnehmen unserer Verantwortung in ihr. Und sie, und das umso mehr, je näher der Tag kommt. Und wenn Sie davon überzeugt sind, dass der Tag ja ganz nahe ist, dann müssten Sie ganz und gar überzeugt sein hiervon, was ich jetzt gesagt habe, dass das unsere Verantwortung ist. Denn sonst haben wir eben nicht das prophetische Wort als eine Lampe am dunklen Ort heute. Das können wir nicht sagen. Die Welt liegt ja nun mal im Argen. Da können wir nichts dran ändern, lass sie sausen. Das ist im höchsten Grade eines Christen unwürdig, so zu denken, unverantwortlich. Und dann sich dabei noch auf Gott beziehen, ja, der macht ja Geschichte. Hier ist der zweite Teil. Gott ist nicht nur, das ist nicht nur als Schöpfer zu verstehen, der den ganzen Raum geschaffen hat und was darin ist, die Himmel und die Erde, sondern er ist auch der Herr der Geschichte, der die Zeiten geschafft hat und über jede Zeit auch weiter der Herr ist und zum Ziel kommt, zu seinem Ziel kommt. Hier muss ich etwas sagen über das rechte Gottesbild. Wenn Sie 1. Mose 1 und 2, die Berichte von der Schöpfung lesen, dann finden Sie zwei Aussagen für Gott. Eine Elohim, das ist Plural, Gott als Gemeinschaft, als Liebe, ja. Er sagt auch, lasst uns. Sagt er zu sich selbst. Zu wem? Zu sich selbst. Er ist ein Wir, aber ein Wir im Sinne der Gemeinschaft, der Liebe. Vater liebt den Sohn, der Sohn liebt den Vater. Wir lesen Johannes 17 und der Heilige Geist. Elohim, der Schöpfer. Aber dann kommt auf einmal ein anderes Wort für Gott oder zusätzlich zu Elohim, nämlich übersetzt im Allgemeinen als Herr. Yahweh heißt das und ja, Yahweh heißt das und Moses fragt ja dann den ihm begegnenden Gott und das ist das jetzt, das ist der Gott, der uns begegnet in der Geschichte, der Gott der Geschichte. Wer bist du denn? Ja, ich bin der ich bin, schon immer war, heute bin und immer sein werde, der Gott der Geschichte macht und uns in der Geschichte begegnet. Das ist der lebendige und wirkliche Gott. Sehen Sie, diese beiden Ausdrücke für Gott. Im Griechischen heißt das ein der Herr, Kyrios. Und Kyrios, das war damals, zu der Zeit des Neuen Testamentes, die Bezeichnung für den Kaiser, also für den, der hier auf der Erde glaubte, Geschichte machen zu können wie Adolf Hitler und sich Kyrios nennen ließ. Demgegenüber tritt Jesus, der Christus, auf als der Kyrios, eben von Gott her. Es heißt auch mal Yahweh Zebaoth oder in alten Übersetzungen Jehova Zebaoth. Das heißt Herr der Heerschare. Er hat alle Gewalt, ja, auch es auszuführen. Der Gott der Geschichte macht. Und dazu jetzt wieder ein paar Statements. A. Die Beziehung von Heilsgeschichte und Zeitgeschehen zueinander gilt es wahrzunehmen. Wenn er der Gott der Geschichte ist, der in der Geschichte handelt, dann besteht ja auch eine Beziehung zwischen seiner Heilsgeschichte und der von uns erlebten Zeitgeschichte. Sehen Sie das? Immer unter dem Aspekt, dass letztlich Gott Geschichte macht und ihm die Geschichte nicht hier in der Zeitgeschichte davonläuft. Aber dass auch der Widersacher Gottes am Werk ist, das müssen wir jetzt mitsehen. Es gibt einen Widersacher Gottes. Das ist für unseren Verstand ein Geheimnis, aber in der Wirklichkeit erfahren wir das ja. Dass da ein Widersacher Gottes ist, ein Antigott, ein Antisohn, ein Antigeist, falsche Propheten und so weiter. Und dieser Widersacher Gottes ist am Werk, und da sind die Menschen nun verantwortlich, sehen Sie. Sie haben die Möglichkeit, auf Gott zu hören. Sie haben auch die Möglichkeit, auf den Antigott zu hören. Das gehört zur Würde des Menschen, dass er sich entscheiden kann. Wir werden von Gott nicht einfach gezwungen. Gott ist kein Diktator, Gott ist kein Allah. Es ist ein grundsätzlicher Unterschied zwischen Allah, dem Gott im Koran, und unserem Gott, dem Gott der Bibel. Grundsätzlicher Unterschied, wir kommen darauf. Deswegen müssen wir auch die Zeichen der Zeit erkennen. Das wird uns ja auch geboten. Achtet auf die Zeichen der Zeit. Wenn ihr schon Wetterzeichen zu deuten wisst, sagt Jesus einmal, dann solltet ihr doch erst recht die Zeichen der Zeit zu deuten wissen. Richtig einschätzen. Wie falsch ist im Dritten Reich eingeschätzt worden von uns Christen? A. Die wirkliche Natur des Führers Adolf Hitler. Mein Onkel hat es erkannt. Eine dämonische Gewaltgestalt. Andere Christen haben ihn für Gottes des Allmächtigen Werkzeug gehalten. Falsche Einschätzung der nationalsozialistischen Ideologie. Was denken Sie, was heute von Christen falsch eingeschätzt wird? Und falsche Einschätzung auch des nationalsozialistischen Staates. Ja, wir müssen doch, die frommen Christen haben das auch hier, der Impietismus bei euch hier, und bei uns die Frommen auch, wir müssen doch nach Römer 13 jeder Obrigkeit untertan sein. Es gibt doch keine Obrigkeit ohne Gott. Man sah nicht oder wollte nicht sehen, dass dieser Staat sich entwickelte in Richtung Offenbarung 13, Tier aus dem Abgrund, und in Auschwitz spätestens ist deutlich geworden, da war das Tier aus dem Abgrund da. Totale Unmenschlichkeit. Bonhoeffer hat das erkannt. Bonhoeffer hat von Antichristus gesprochen und hat sehr wohl verglichen die damaligen Erscheinungen mit dem Antichristen und gewarnt. Und andere auch. gut. Sie haben auch nicht gescheut, weil sie dabei blieben, das Risiko des Martyriums auf sich zu nehmen. Wo nimmt man das denn heute auf sich? Wir müssen erkennen, einerseits die Zerbruchzeichen. Lese Matthäus 24. Wissen, wie die genannt werden? Die Zerbruchzeichen, wo sie merken, das Alte zerbricht. Risse sind ja genug da an unserem Erdeneimer, oder nicht? Risse. Zerbruchrisse. Und in unserem eigenen Menschsein merkt man es ja auch manchmal. Erkennen die Zerbruchzeichen Kriege. Jede Art. Kriegsgeschrei, psychologische Kriege, ethnische Kriege, imperiale, imperialistische Kriege, religiöse Kriege. Gerade unser Jahrhundert ist ja voll davon. Erkennen auch in der Natur gewisse Zerbruchzeichen. Merken Sie das denn nicht? Wieder eine Katastrophe, wieder eine Katastrophe. Oder was sind noch für Zerbruchzeichen? Vor allem in der Moral. Die Moral zerbricht. Aber da kommt eine Deutung, die gibt uns Jesus. Was sagt er? Das muss geschehen. Es sind Geburtswehen. Die Juden wissen wieder etwas von den Geburtswehen des Messias. Beim Golfkrieg, da hat es ja tatsächlich der, wie ist der, vom Irak, gewagt, Raketen auf Israel zu schießen, um Israel herauszulocken aus seiner Neutralität, dass Israel in diesen Krieg mit einzieht, und dann hätte es Saddam Hussein geschafft, nämlich eine gemeinsame Front aller derer, die zunächst noch mit dem Westen gegen den Irak marschierten, auf seine Seite zu bekommen zum Heiligen Krieg gegen Israel. Klar? Das war's. Und da hat Saddam Hussein 39 Raketen losgelassen. Das sind 40 in die eine. Und die frommen Juden wussten, das ist es. Das sind die Schläge, die oft Paulus bekommen hat, 40 in die eine. 40 war vorgeschlagen als harte Strafe, aber damit man nicht zu viel macht, musste einer abgezogen werden. Wenn jetzt aus Versehen ein weiterer über die 39 hinauskam, dann waren es doch nur 40. Genau 39 Raketen, und die haben kaum was ausgerichtet. Wir haben in der Zeit Telefonanrufe bekommen, wir hören die Raketen über uns, aber dann ins Meer. Wir hören die Raketen über uns, aber dann in den Sand. Hier und da eine Rakete eingeschlagen, eine ist zerstört. Kein Menschenleben durch eine Rakete getroffen. Es hat einen Herzschlag bekommen, aus Schrecken, aber die Rakete hatte ihn nicht getroffen. Das wussten die frommen Juden zu deuten, als Geburtswehen des Messias. Andererseits, aber auch Alternativzeichen, was sind das? Die etwas deutlich machen von dem Neuen, was geworden ist, dadurch, dass Christus doch da ist. Denn wissen Sie, was Sie sind, wenn Sie in Christus sind? Eine neue Kreatur, das muss sich ja irgendwo und irgendwie zeigen. Das sind dann die Alternativzeichen, die Heilszeichen in der Richtung des Kommens des Messias und seines Reiches. Und da ist die Gemeinde eine Alternativgröße. Da ist auch die Gemeinde mit Israel und Israel eine Alternativgröße. Deswegen ist Israel nicht einzuordnen, wo es sich selbst einordnet, gibt es seine jüdische Identität auf. Darauf kommen wir noch. Und wo wir uns einordnen, da geben wir unsere christliche Identität auf. Und auch die Völkerwelt, dass wir das sehen, Gott schreibt die Völkerwelt nicht ab. Der Jesus ist nicht gekommen zum Gericht, jawohl, Gericht wird kommen, aber Gnade ist auch da, sondern sie kommen, die Welt zu retten. Seinen Kosmos, den er doch gebaut hat, den gibt er nicht auf. Die Menschheit, die er ins Leben gerufen hat, die gibt er nicht auf. Dass es durch Gericht geht, jawohl. Das muss ja auch durchs Gericht. Das muss ja durchs Gericht. Jeder Wiedergeborene gibt es zu, dass Gericht nötig ist. Der gibt es sogar zu, dass das Gericht anfangen muss am Hause Gottes. Wo steht das denn? Ja, wissen Sie das? Und damit wir uns nicht täuschen, sagt Petrus an der Stelle dazu, steht in 1. Petrus 4, Vers 17, zuerst bei uns. Geben Sie es zu, dass es nötig ist, dass es zunächst bei uns und bei mir anfängt. Seit Abrahams Berufung ist eine Hoffnung da für die Menschheit. Wie sieht die aus? Vorher war der Turmbau zu Babel. Und die Sündflut war noch davor. Was kann Gott mit dieser Menschheit anfangen? Mit dieser rebellierenden Menschheit? Da hat er sich den Abraham herausgeholt. Und der glaubte Gott. Und das war seine Gerechtigkeit. Es gibt auch keine andere Gerechtigkeit, als dass ich Gott vertraue. Der vertraute Gott. Und dann kriegt er die Verheißung. A, ein Volk kommt aus dir, nämlich Israel. B, Land gebe ich dir, nämlich Eretz Israel. C, du sollst sein ein Segen für die ganze Menschheit. Hat Gott das aufgegeben? Nein, Gott kommt zum Ziel. Sehen Sie, so sind auf der einen Seite die Zerbruchzeichen da, nicht? Auf der anderen Seite sind aber auch diese Alternativzeichen da, die Heilszeichen da, und dazu gehört Gemeinde. Bitte, wenn die Gemeinde am Ort fehlt, dann ist an dem Ort kein Heilszeichen. Und wenn wir gar nichts vom Neugewordensein kundtun in dieser Welt, dann ist auch in unserem Umkreis kein Heilszeichen. Das war das eine. Heilsgeschichte, Zeitgeschehen. Das andere, B, in der Heilsgeschichte gilt es, Gott zu erkennen. Das rechte Bild von Gott zu gewinnen. Und da fürchte ich, dass gerade angesichts der Situation heute in Deutschland, der vielen Kulturen bei uns, mit den vielen Göttern bei uns, ja eben der verschiedenen Religionen bei uns, mit den verschiedenen religiösen Systemen, den ganz unterschiedlichen Werten bei uns, im Wert Pluralismus, dass das klare biblische Gottesbild in der Christenheit weitgehend verschwunden ist, bis in die frommen Kreise hinein. Ich habe gestern etwas vom Religionsunterricht gesagt. Ist doch klar, wenn dieser Religionskundler, Sie wissen, was in Brandenburg da geschehen soll, ja? L-E-R. Lesen Sie die Zeitung. Tun Sie das nicht? Ja, tun Sie es. Lesen Sie die Bibel. Beides müssen Sie lesen. Hören Sie Nachrichten. Das andere können Sie vergessen, aber die Nachrichten sollten Sie hören. Aber das genügt nicht allein. Sie müssen auch die Zeitung lesen, aber dann die richtige. Ja? Ja, welche? Sie müssen einen Geist der Unterscheidung bei sich selbst entwickeln oder ihn sich schenken lassen. Was ich jetzt sage, ist alles ganz konkret. Denken Sie nicht, das hilft doch nichts, wenn wir hier so fromm beieinander sitzen. Ich darf das mal so sagen. Ja? Und berauschen uns an dem allen. Und es wird im Alltag bei uns nicht konkret. Darf ich das sagen? Wo waren wir denn? Gottesbild. Das rechte Gottesbild, das rechte Bild von Gott. Gott ist der lebendige und wahre, der wirkliche Gott. Und was ihn besonders auszeichnet, im Unterschied zu allen anderen Gottesauffassungen, und jetzt komme ich wieder, ich mache das ja noch in einem extra Referat, im Vergleich mit dem Islam, man sagt ja immer, wir sind doch derselbe Gott. Gott der Juden, der Gott der Christen, der Gott der Muslime und so weiter. Und einige gehen ja noch weiter. Gehen ja noch weiter. Dann die Mutter Erde ist dann auch inzwischen Gott geworden. Naja, nun, Mutter Maria haben sie auch zu Gott gemacht. darüber nachdenken. Du nicht. Nee. Nee, du sollst deine Frau lieb haben.
Ich habe da keine Probleme.
Du sollst deine Frau lieb haben. Übrigens sagte mir mal ein wirklich gesegneter Evangelist, der lebt nicht mehr. Bäumer ist der. Ja, da kam das mit der Marienverehrung durch den Papst. Sagte, der sollte lieber heiraten. Er hätte keine Marienvision. Kennen Sie das Buch? Kennen Sie Oswald Chambers? Aber den müssen Sie studieren. Nicht so drüber weglesen. Kennen Sie das? In finsteren Zeiten. Hiob und das Problem des Leidens. Das empfehle ich Ihnen. Nicht diese leidigen Tröster, die haben es ja ernst gemeint, die hatten ja ein bestimmtes Gottesbild. Und die waren so fromm. Und von ihrem Gottesbild her haben sie den Armen hier beurteilt. Und ihn total falsch beurteilt. Das musste Gott ihnen ja später sagen. Sie mussten ja Buße tun. Oder? Und das arbeitet Chambers hier sehr gut heraus. Ich erlaube mir einfach mal eine kleine Passage vorzulesen. Unsere theologische Plattform sollten wir ständig überprüfen. Plattform, auf der man so steht, ja? Wenn wir sie an die Stelle Gottes setzen, werden wir unvermeidlich ignorant. Das heißt, wir lassen gar keinen anderen Gesichtspunkt mehr gelten. Die hartnäckige Ignoranz des Fanatikers führt unweigerlich zum Irrtum, für den er dann allein verantwortlich ist. Die fundamentalen Dinge des Lebens sind im praktischen Leben nicht logisch beweisbar. Es gibt auch eine fromme Logik, die das genau logisch ausrechnen. Gott kann ja gar nicht anders sein, wenn ich das schon höre. Gott kann nicht anders sein, als ich es denke. Das ist so gefährlich. Die fundamentalen Dinge des Lebens sind im praktischen Leben nicht logisch beweisbar. Man prüfe sich selbst genau, ob man dazu neigt, hartnäckig intolerant zu sein. Dann entdeckt man bald, wieso dieser hartnäckige Standpunkt die Ursache ist, dass wir in der wichtigsten Sache blind sind. Jetzt kommt's. Ein falsches Gottesbild hat schon viele Menschen in kritischen Lebenssituationen versagen lassen. Dieses irrige Gottesbild hält sie davon ab, so zu werden, wie Gott sie eigentlich haben will. Aber nur wenn sie dieses Bild revidieren, können sie den rechten Weg und die rechte Fährte finden. Suchen Sie Gott, den lebendigen und wahren Gott in der Bibel. Sie werden ihn finden. Und dann fragen Sie, ist er auch in meinem Leben? Ja. Und dann werden Sie eins merken, dass Gott, der die Welt geschaffen hat, den Menschen in der Welt geschaffen hat, und der nun Geschichte macht mit seiner Welt und mit den Menschen weiter, der nicht aufgibt, dann werden Sie finden, dass dieser Gott, der lebendige und wahre Gott, der Schöpfer Himmels und der Erden, der Lenker des Universums, der Herr der Geschichte, ein bleibendes Beziehungsverhältnis der Liebe zu seiner Schöpfung hat. Ein bleibendes Beziehungsverhältnis der Liebe zu seiner Schöpfung hat. Zu den Menschen im Gericht, in der Gnade. Auf Golgatha, da wird es ganz deutlich. Lesen Sie mal Hosea 2, Vers 21 und 22, was da Gott sagt. Ich will, sagt Gott, dich mir verloben, in Liebe verbinden, in Ewigkeit. Und dann, ich will dich mir verbinden, also verloben. Und die Hochzeit kommt ja auch noch. In Gerechtigkeit und Gericht muss doch sein. Aber dann noch in Barmherzigkeit und Gnade. Schau nach Golgatha. Corrie ten Boom sagt, da schaust du in den Glutofen der Liebe Gottes. Ich bin nicht wie ein Mensch, sagt derselbe Gott in Hosea 11, Vers 8 und 9. Ich bin nicht wie ein Mensch, einfach zu vernichten und wegzuwerfen. Nein, abzutreiben oder was die Menschen machen. Millionenfach tun sie es doch heute. Ich bin nicht wie ein Mensch, ich bin Gott. Aber in mir dreht sich alles um. Meine Barmherzigkeit triumphiert, worüber? Bitte? Und ich will nicht ausführen die Glut meines Zornes, sondern, wir schauen, sagt Golgatha, erleben Sie die Glut seiner Liebe. Das ist Gott. Wie lesen wir die Bibel? Das ist dann C. Eben hatte ich unter B gesagt, in der Heilsgeschichte Gott erkennen. Glauben Sie, dass das eine Botschaft ist, was ich jetzt gesagt habe? Damit kann ich mit meinen Muslimen, darüber kann ich mit meinen Muslimen sprechen. Dann sagt er, nein, diesen Jesus brauchen wir doch. Wir haben ihn ja im Koran. Aber im Koran hochgeschätzt. Aber nicht Sohn Gottes, nicht am Kreuz gestorben, nicht auferstanden. Allah, wie soll Gott ein Beziehungsverhältnis der Liebe zu mir haben? Nein, das ist Allah eben gerade nicht. Sehen Sie. Und nun so die Bibel lesen. Nicht ein Gefangener eigenen theologischen Denksystems sein. Die Bibel lesen erstens als wahre historische Wirklichkeit. Die Fakten in der Vergangenheit, in der Gegenwart, in der Zukunft. Nehmen Sie die Verheißungen als Fakten in der Zukunft. Das wird so geschehen, wie es verheißen ist, in der Zukunft. Das sind meine Fakten, die ich in lebendiger Hoffnung habe, an die ich mich auch jetzt schon festhalte. Das kommt. Von Anfang bis Ende. Dann zweitens als Weg zur persönlichen Erlösung. Immer wieder. Gewiss, am Anfang steht die Erlösung. Aber dass auch in meinem praktischen Leben immer wieder Lösung stattfindet. Zum Beispiel die Lösung von einem falschen theologischen System. Von einem falschen frommen Denken und Empfinden. Das geht ja oft dann ins Empfinden hinein. Von wo aus wir uns denn auch die Frommen untereinander nicht verstehen. Versteht ihr? Am Frühstückstisch kam uns das so heraus. Man kann ja, wenn man meint, auf dem Pferd zu sitzen, also einen guten Stand auch zu haben, nicht auf dem Pferd. Und? Da kann man ja nach zwei Seiten runterfallen. Nach links und nach rechts. Jetzt stelle ich immer wieder fest, die da runtergefallen sind, die streiten sich dann da unten. Ob sie jetzt richtig oder falsch runtergefallen sind. Anstatt sich gegenseitig zu helfen, wieder hochzukommen. Nein. Ja, wir haben mehr gelacht am Frühstückstisch. Da waren wir noch ein bisschen frischer. Also der Weg zur persönlichen Erlösung in Jesus Christus, das ist doch die Mitte der Bibel. Mit dem Zentrum habe ich den ganzen Kreis. Wenn Sie Jesus haben, ganz persönlich haben, meinen Heiland, dann haben Sie das Ganze. Haben wir ja eben noch gesungen. In dir ist die Fülle. Wissen Sie, das ist das Höchste meines Lebens. Dich kennen, Herr. Dich kennen mehr und mehr. Das ist das Höchste meines Lebens. Dich, was denn? Lieben, Herr. Lieben mehr und mehr, da haben Sie das. Gott hat ein Beziehungsverhältnis der Liebe zu mir, was in mir jetzt auslöst, ein Beziehungsverhältnis der Liebe zu ihm. Und das Höchste meines Lebens ist dann, dir dienen, Herr, dir dienen mehr und mehr. Und so die Bibel lesen, als Hilfe zum Leben, dass wir nach der Bibel lesen, im Geist der Bibel, mit dem Beistand des Heiligen Geistes und dazu seine Gaben uns erbitten. Wenn Ihnen Weisheit mangelt, bitte seien Sie doch so klug, haben Sie wenigstens diese Klugheit und bitten Sie Gott um Weisheit. Und wenn Sie merken, meine Erkenntnis ist zu knapp, ist ja auch Stückwerk hier, dann bitten Sie um Erkenntnis. Dann bitten Sie doch. Wissen Sie, was das menschliche höchste Vollkommenheit ist? seine Gottesbedürftigkeit. Das ist es. Und dann viertens, mich, uns, die Gemeinde erkennen heute im Vollzug der Heilsgeschichte. Wo stehen wir heute? Wo kommt's her? Und wohin geht es? Jetzt zum Abschluss. Das wäre dann Römisch 3. Das erspare ich mir aber hier. Das können Sie selbst hier und da nachlesen. Die Epochen der Heilsgeschichte. Vielleicht hätte Sie das am meisten interessiert, nicht? Aber ich denke, das, was vorher gesagt worden ist, ist wichtig für Sie. Nur ganz grob, die rechte Theologie, die Theologie der Fakten, der Taten Gottes, die rechte Theologie ist nichts anderes als den Taten Gottes nachdenken. Theologia. Ja, den Taten Gottes nachdenken, also mit den Taten Gottes sich befassen und ihnen nachdenken, in der Vergangenheit, in der Gegenwart und dann auch in der Zukunft. Gottes Wille vorgefasst, geplant und zur Durchführung gebracht, voranschreitende prophetisch Geschichte, die Entfaltung des Heils Gottes, dann eben auch in Epochen, wobei Gott aber immer auf Rettung aus ist. In jeder Epoche. Erlösung. Ja, Gericht und Gnade. Erneuerung, Vollendung. Und im Alten Testament ist die gesamte vorchristliche Heilsgeschichte entfaltet, mit Hinführung zu dem Welterlösung Jesus Christus, der dann in der Fülle der Zeit jetzt wieder Geschichte, in der Fülle der Zeit gekommen ist. Und dann im Neuen Testament, die neutestamentliche Offenbarungsgeschichte, also das erste Kommen des Messias, dann aber auch das zweite, ja das Wiederkommen des Messias. Wir kommen darauf in einem anderen Zusammenhang. Und die Unterscheidung dann auch von Gemeinde und Israel, ich komme jetzt zum Schluss, von Gemeinde und Israel, das messianische Reich, das wir beide erwarten, damit verbunden Gericht, Beseitigung des Antichristen, Bindung des Satan und schließlich Verklärung des ganzen Universums. Und heute gilt es, die Zeitzeichen in der Heilsgeschichte in diesem 20. Jahrhundert zu erkennen. Ich schließe mit 2, 3 Zitaten. Karl Heim sagt einmal, Sie wissen, wer Karl Heim war, vermöge der Einheit des Schöpfers und Offenbarers der Bibel gehören zusammen Naturgeschichte, Heilsgeschichte und Weltgeschichte. Das ist es, was wir zu sagen haben, auch den Ökologen unserer Zeit. Die befassen sich ja womit denn? Mit der Erhaltung der Natur, mit der Erhaltung der Schöpfung. Walter Michaelis, kennen Sie den auch? Pfarrer, Evangelist, Missionsinspektor, Dozent in Deutschland, in Bethel, Vorsitzender Gnadauer Verbandes, der sagt, deshalb, jetzt kommt etwas, bemisst sich der Wert und der Unwert einer jeden Kirche danach, wie weit sie ein Bett bildet für den Strom des Reiches Gottes. Das können Sie aber auf sich ganz persönlich beziehen. Ich sage es nochmal. Deshalb bemisst sich der Wert und der Unwert einer jeden Kirche danach, wie weit sie ein Bett bildet für den Strom des Reiches Gottes. Und ein moderner Erziehungswissenschaftler sagt, ist der Professor Dr. Michael Dietrich, der lange den Lehrstuhl für Erziehungswissenschaft in Hamburg hatte, das Wissen um die biblische Prophetie macht mündig. Das Wissen um die biblische Prophetie macht mündig. Es führt weit über die persönlichen Probleme hinaus und hilft dann doch wiederum zur Stabilisierung der eigenen Persönlichkeit. Wenn wir heutzutage, auch in Kreisen lebendiger Christen, immer häufiger no, noogene Depressionen erleben. Was ist das? Das heißt seelische Verstimmungen, die mit Leere, Sinnlosigkeit und Perspektivenlosigkeit zu tun haben. Dann ist dies nicht zuletzt durch eine einseitige Verkündigung, die ihren Schwerpunkt nur im gegenwärtigen Geschehen sieht, zu begreifen, zu begründen. Die Heilige Schrift hat weitaus mehr zu sagen. Danke. In der Viertelstunde ist Mittagessen.